Die rechte Unterscheidung von Gesetz und Evangelium von Karl Ferdinand Wilhelm Walter. Die 28. Abendvorlesung trägt den Titel Über die Wiedergeburt und guten Werke. So oft sich jemand anschickt, eine Predigt auszuarbeiten und dann die Kanzel zu besteigen, so sollte das jederzeit mit Furcht und Zittern geschehen, nämlich mit der heiligen Besorgnis, dass er nur ja nichts Falsches vortrage. Alles, was er sich aufgeschrieben hat, sollte er aufs Sorgfältigste prüfen, ob es auch mit Gottes Wort und mit der christlichen Erfahrung übereinstimmt. Alles, was er öffentlich redet, sollte er, und zwar jedes Mal, auf die Goldwaage des Heiligtums legen und wohl nachsehen, ob es stimmt mit den Schriften der Apostel und Propheten. Ein Prediger, wenn er vielleicht, nachdem er einige Perioden geschrieben hat, denkt, das ist schön, das ist dir gelungen, das ist eindrucksvoll, soll ja nicht so leicht sich täuschen lassen, sondern wohl nachsehen, ob nicht vielleicht gerade in den Stellen, die ihn dünken, so schön zu sein, etwas durchaus Falsches liegt, oder ob die Sache doch nicht so ausgedrückt ist, dass sie leicht missverstanden werden kann und dadurch ganz verkehrte Vorstellungen in den Zuhörern erzeugt werden. Sobald der Prediger das merkt, muss er streng sein gegen sich selbst, ja grausam, und die einzelnen Sätze mit einem guten Strich ausstreichen, wenn sie ihm auch viel Mühe und viel Schweiß gekostet haben. Es war verlorene Mühe. Es war eben nur sein Ingenium und nicht die klare Erkenntnis aus Gottes Wort. Ja, wenn einer merkt, vielleicht mit Schrecken, dass ein ganzer Teil ganz schief ist, ja, vielleicht die ganze Predigt, so soll er um Gottes Willen nicht denken, soll denn die ganze Mühe, soll denn die ganze saure Arbeit verloren sein? Soll die ganze Predigt, die mir so viel Mühe gekostet hat, verloren sein? Aber die Sache ist schief. Vieles ist so schief, so schief. Nein, alles das muss kassiert werden. Lieber offen und frei gesprochen, wenn er keine Zeit mehr hat, als das, wenn auch mit vieler Mühe, zusammengeschriebene vorgetragen. Und wenn es einem Prediger, der sonst ganz gewissenhaft ist, passierte, dass er auch etwas Falsches in seine Predigt hineingebracht und dann auch ausgesprochen hat auf der Kanzel, so soll er, wenn er es während der Predigt merkt, sich gleich korrigieren und sagen, liebe Zuhörer, ich habe so und so gesagt, aber ich meine es anders. Merkt er es später, so muss er es später korrigieren. Und wenn die Sache von großer Wichtigkeit ist, dass die Zuhörer dadurch auf einen ganz falschen Weg können geführt werden, so muss er sich nicht nur korrigieren, sondern er muss auch feierlich widerrufen. Das nimmt ihm gar keinen Respekt, sondern die Leute sehen dann vielmehr, das ist ein gewissenhafter Prediger, der nimmt es genau. Nicht aber darauf darf er denken, oh, meine Zuhörer werden es schon verstehen und das Verkehrte werden sie schon gut deuten. Nein, er muss so reden, dass sie ihn nicht missverstehen können aus seinen eigenen Worten. Daher ruft der Apostel auch allen, die da predigen, zu, ein wenig Sauerteig versäuert den ganzen Teig. Falsche Lehre ist ein Sauerteig, ja, man kann ebenso gut sagen, ein Gift, welches, wenn es auch in der kleinsten Portion genommen wird, in alle Adern hineindringt und den Menschen vergiftet und tötet. Das lehrt auch die tägliche Erfahrung. Es ist Erfahrungssache, dass ein klein wenig Gift schrecklich wirkt, während, wenn einer ein ganzes Stück Arsenik verschluckt, dasselbe im Schleim eingehüllt wird und ihm nicht schadet. Aber ein wenig Gift tötet den Menschen. Es ist nicht auszusagen, welchen Schaden ein einziger falscher Satz in einer Predigt anrichten kann, Wenn ein Prediger zum Beispiel falsch straft, und es hören das nun gerade die gottseligen, gewissenhaften Christen, die ihre Seele in ihren Händen tragen, die ihre Seligkeit schaffen mit Furcht und Zittern, so kann es leicht geschehen, dass solche liebe Seelen nun ihres Gnadenstandes ungewiss werden und sich nicht gewiss trauen, selig zu werden. Denn das, was sie an sich sehen, hat der Prediger als etwas Falsches und der Gnade Ungewissmachendes gestraft. Wenn der Prediger das merkt, darf er nicht denken, ich werde an einem anderen Sonntag wieder ganz anders reden, dann ist die Sache wieder gut gemacht. Nein, je mehr die Zuhörer ihren Prediger für einen orthodoxen Mann halten und für einen wahren, erfahrungsreichen Christen, je weniger werden sie es wieder loswerden können, wenn er mit einer falschen Strafe einen Pfeil in ihr Herz hineingeschossen hat. Oder wenn er einmal falsch tröstet, wo er vielleicht strafen sollte, sodass alle falschen Christen sich daran ergötzen. Die ganze Predigt verstoßen sie und halten sich nur daran, denken, damit willst du dich auch halten. Du bist auch ein guter Christ. Wie schrecklich ist das? Es ist doch ganz erschrecklich, wenn ein fleischlich sicherer Mensch sich für einen guten Christen hält. Und doch verhält es sich ganz anders, wenn er sich dafür hält, bis er endlich in seiner Blindheit dahinfährt und ewig verdammt wird. Das kann auch einem rechtschaffenen Prediger einmal passieren. Wenn er einmal nicht recht aufmerkt, nicht recht wacht und betet, wenn er seine Predigt macht, da lässt es Gott geschehen und spricht gleichsam zu ihm. Du brauchst mich nicht, das sehe ich. Du rufst mich nicht an, du vertraust auf deine eigene Kraft. Wohlan, ich will dich dir selbst überlassen. Was für eine große Angst ist es aber, wenn ein Prediger sich sagen muss, du bist daran schuld, dass der und der einen falschen Weg geht. Darum müssen sie eine jede Predigt eine Frucht brünstigen Gebetes sein lassen. Sobald sie an ihr Predigtheft gehen und sie merken, ach, ich bin so kalt, so tot, so zerstreut, so müssen sie nicht denken, das hilft jetzt weiter nichts. Diese Seite muss einmal schwarz werden. Nein, legen Sie dann die Feder weg. Wenn Sie nun den lieben Gott recht anrufen, er solle Sie doch aus diesem elenden Zustande herausreißen, er solle Ihnen ein brünstiges Herz geben, er solle alles Ungöttliche überwinden, er solle das Wehen des Heiligen Geistes in Ihr Herz kommen lassen, dann werden Sie nicht bloß tröstliche Worte schreiben, von denen Sie selbst nichts fühlen und kein getrostes Herz dabei bekommen, sondern denken, ich muss eben alles, was in der Bibel steht, sagen. Dann ist es schon gut. Das ist nicht gesagt, dass es dann schon gut ist. Wenn Sie aber an die Ausarbeitung einer Predigt gehen, so muss es Ihr ganzer Ernst sein, dass Sie denken, wie fange ich es jetzt an, dass ich einen rechten Zug tue mit dem Netz des Evangeliums? Darin wird mehr von den Pastoren gesündigt, als auszusagen ist. Viele edle Zeit wird da von manchen die ganze Woche hingebracht, wenn auch nicht mit gottlosen Dingen, so doch nicht mit den Allernötigsten. Dann kommen sie auf die Kanzel und geben nicht, was sie geben könnten. Man merkt es ihnen an, sie sagen nur etwas, weil sie etwas sagen müssen. Es liegt ihnen aber nichts daran, ob es etwas hilft. Das ist schrecklich. Die Dreiviertelstunde, die sie auf der Kanzel stehen, ist eine gar köstliche Stunde, die über Heil und Seligkeit vieler Menschen entscheiden kann. Wehe einem Prediger, der seine Zeit nicht sucht auszukaufen, der nicht das Köstlichste gibt, was er geben kann, und, wenn er nicht in Anfechtung ist, denkt, das will ich predigen. Ich weiß, wer sich nicht verstockt, der wird dadurch das Zeugnis des Heiligen Geistes nehmen. Das ist Wahrheit. Wer aber selbst kein Vertrauen hat zu seiner Predigt, wie kann er durch dieselbe etwas erreichen? Ich sage, außer der Anfechtung. Denn da möchte ein treuer Prediger allemal sein Manuskript zerreißen. Das sind Schläge, durch die der liebe Gott ihn demütigen will. Aber der normale Zustand ist dieser, dass er ein gutes Zutrauen hat, nachdem er gekämpft und gerungen hat und mit Gott, nachdem er eine solche Predigt ausgearbeitet hat, von der er nun weiß, das ist eine richtige Angel, um die Seelen für Christus zu fangen und zu Christus zu bringen. Wer aber planlos und ziellos redet, bei dem ist es kein Wunder, wenn er kein Ziel erreicht. Wehe dem Prediger und Studenten, welcher liederlich und leichtfertig zu Werke geht und das hinschreibt und redet, was ihm gerade in den Sinn, in die Feder, in den Mund kommt. Das geschieht sonderlich bei dem sogenannten Extemporieren. Darunter verstehe ich nicht nur die, welche alles abgeschrieben haben, sondern die nicht alles durchmeditiert haben. Mancher kann ja nicht mit großer Pharisie reden, wenn er es aber tüchtig durchmeditiert hat, kann er viel fließender reden. Judicium und Ingenium sind verschieden. Ja, ich möchte sagen, es muss einer anfangen, sich mit der Zeit von dem Manuskript unabhängig zu machen und so dem Heiligen Geist Gelegenheit zu geben, dass er selbst recht ergriffen werde und auf Worte und Gedanken komme, an die er selbst vorher nicht gedacht hat. Daher schreibt denn der Apostel Paulus in 2. Timotheus 2, Vers 16: Befleißige dich, Gott zu erzeigen, einen rechtschaffenden und unsträflichen Arbeiter, der da recht teile das Wort der Wahrheit. Die Hauptsache bei der Predigt ist also, Gesetz und Evangelium recht zu unterscheiden. Kommen wir nun zu unserer 16. Thesis. Gottes Wort wird 12. nicht recht geteilt. Wenn man so predigt, als ob schon die Ablegung gewisser Laster und die Ausübung gewisser Werke und Tugenden eine wahre Bekehrung sei. Das ist eine überaus wichtige Thesis, denn das ist die allergröbste Vermischung von Gesetz und Evangelium, die es geben kann. Wenn einer so predigt, dass der Zuhörer denkt, wenn du nicht mehr raubst und stehlst, dann bist du ein guter Christ und die Schwachheit werde ich wohl auch ablegen. Wehe dem, der solche Gedanken erzeugt. Aus dem Evangelium wird dann ein Gesetz gemacht, weil ein Werk gemacht wird aus der Bekehrung, während dieselbe doch nur durch das Evangelium bewirkt werden kann, und zwar so, dass der Mensch zum lebendigen Gott kommt. Dieser so groben Vermischung machen sich vor allen Dingen die Rationalisten schuldig. Ja, das ist ihre eigentliche Religion, dass sie sagen, zuerst musst du die Laster ablegen und dann in der Tugend dich üben, dann bist du ein anderer Mensch. Während Gottes Wort sagt, erst sollst du ein anderer Mensch werden, dann wirst du auch die und die und die Sünde lassen und dich in guten Werken üben. Die Lehre, nach welcher der Mensch fromm gemacht werden soll durch Werke, ist die Lehre der Heiden, der Neujuden und Türken. Da will man einen bösen Strom leer machen, indem man nur fortschöpft und denkt, endlich werde ich doch auf den Grund kommen. Aber das Wasser kommt immer wieder von der Quelle. Nein, willst du den bösen Strom trocken machen, so musst du zur Quelle gehen. Die Quelle des Bösen sollen wir verstopfen, dann folgt erst das reine Wasser. Die Rationalisten pflegen das Sprichwort zu haben, Nimmertun ist die rechte Buße. In einem gewissen Sinn kann man das richtig verstehen, wie es auch unsere Alten richtig gebrauchen. Denn sie wollten nur sagen, ihr, die ihr euch rühmt, ihr hättet den rechten Glauben und lebt doch so böse. Schweigt mit eurem Geschwätz vom Glauben. Nimmertun ist die rechte Buße. Aber die Rationalisten wollen damit sagen, man braucht sich nicht zu betrüben. Nimmertun ist die rechte Buße. Nimmertun ist das, was Gott verlangt. Dann ist man ein wahrer Christ. Das ist eine schändliche Tugendlehre. Das Christentum sagt uns das Richtige mit dem Wort Metanoie. Werdet anderer Gesinnung. Oder wie Luther es richtig übersetzt hat, tut Buße. Denn die Leute hätten sich des Todes verwundert, wenn er es in seiner etymologischen Bedeutung übersetzt hätte. Mit diesem einen Wort tritt der Herr zuerst auf gegen die Sünde und sagt, du musst ganz anderer Gesinnung werden. Das Laster hassen, gute Werke tun, das ist nicht, was ich verlange, sondern einen anderen Sinn, ein anderes Herz, einen anderen Geist musst du haben. Das ist es, was das Christentum verlangt. Es legt die Axt dem Baum an die Wurzel. Rationalismus und Papsttum beschneiden am Giftbaum nur die Zweige, und nun kommen immer wieder neue Zweige, aber sie sind alle giftig. Ein solcher Baum muss okuliert werden, es müssen andere Zweige hineingepfropft werden, dann kommen noch andere Früchte. Hören wir zum Beweis dafür einige Schriftstellen. Johannes Kapitel 3, Vers 3. Jesus antwortete und sprach zu ihm, Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, es sei denn, dass jemand von neuem geboren werde, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Nikodemus kommt zum Herrn und spricht, Meister, wir wissen, dass du bist ein Lehrer von Gott gekommen, denn niemand kann die Zeichen tun, die du tust. Er meint natürlich, der Herr würde sich sehr freuen, dass einer von den Pharisäern ihm ein solches Zeugnis gäbe und dachte, der Herr würde wohl sagen, das ist ja herrlich, fahre nur so fort. Kein Wort davon, sondern er schlägt ihm die Tür des Himmels vor der Nase zu und sagt, du willst dich wohl bei mir einschmeicheln. Wenn du nicht einen anderen Sinn bekommst, kannst du nicht in den Himmel kommen. Du musst ein anderer Mensch werden. Du musst von neuem geboren werden. Da zeigte sich denn auch gleich, welches Sinnes er war, indem er ausrief, Wie kann ein Mensch geboren werden, wenn er alt ist? Kann er auch wiederum in seiner Mutter Leib gehen und geboren werden? Aber der Herr antwortet ihm wieder, Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, es sei denn, dass jemand geboren werde aus dem Wasser und Geist, so kann er nicht in das Reich Gottes kommen. Was vom Fleisch geboren wird, das ist Fleisch. Und was vom Geist geboren wird, das ist Geist. Der Herr wollte sagen, was du nach deiner fleischlichen Natur vornimmst, das ist sündig. Du musst erst geistlich werden, dann kommen rechte geistliche Früchte heraus. Dann lesen wir in Matthäus Kapitel 12, Vers 33. Setzet entweder einen guten Baum, so wird die Frucht gut, oder setzet einen faulen Baum, so wird die Frucht faul. Denn an der Frucht erkennet man den Baum. Wenn man einen guten Baum setzt, so wird er auch gute Früchte bringen. Aber wenn man einen faulen Baum pflanzt, so bringt er auch böse Früchte. Erst muss der ganze Mensch geändert werden, er muss eine neue Kreatur werden, er muss von neuem geboren werden, er muss einen anderen Sinn bekommen. Sonst ist alle Frucht lauter faule Frucht, denn von Natur ist eben jeder Mensch ein fauler Baum. Matthäus 15, Vers 13. Alle Pflanzen, die mein himmlischer Vater nicht gepflanzet, die werden ausgereutet. Nur die Werke sind gut, die Gott selber gewirkt hat. Wer ein Werk gewirkt hat durch die Kraft seiner Vernunft und seines natürlichen Willens, der hat eine Pflanze hervorgebracht, die ausgereutet werden muss. Gott will sie nicht anerkennen, sondern sagt, gehe mir unter den Augen weg mit diesen Sünden. Das ist lauter Sünde, lauter Schande vor mir, was du getan hast. Denn diese Werke kommen aus einem bösen Herzen, das nicht nach mir fragt. Das ist lauter schlechtes Wasser, denn es kommt aus einer stinkenden Quelle. Ein wahrer Christ weiß das auch ganz gut. Man braucht ihm gar nicht viel zu sagen, er mag tun, was er will, und sei es auch noch so schön gewesen, er empfindet doch bald, das ist doch nicht recht gewesen. Du hast es nicht getan, weil dich die Liebe zu Gott und dem Nächsten trieb, sondern nur so mechanisch oder weil du gedacht hast, so musst du handeln, damit man doch sieht, dass du ein Christ bist. Ein Christ merkt gleich, ob ein Werk eine Pflanze ist, die von Gott gepflanzt worden ist, oder ob es eine Pflanze ist, die Adam gepflanzt hat. Wer das noch nicht merkt, der soll wissen, dass er noch nicht die Metanoia, die Änderung seines Herzens, erfahren hat, dass der Heilige Geist noch nicht in ihm ist. Sobald ein Mensch den Heiligen Geist bekommt und er tut etwas aus des Gesetzes Forderung, so spricht der Geist gleich: Das ist nichts. Und wenn jemand 1000 Taler gibt, so sagt der Geist gleich: Prüfe dich, ob die Liebe zu Gott oder zum Nächsten dich getrieben hat. Treibt dich die Liebe nicht, so ist es nichts. So ist es elendes Gaukelwerk, so ruht auch kein Segen darauf. Jeremia in Kapitel 4, Vers 3 spricht: So spricht der Herr zu denen in Juda und Jerusalem: Pflüget ein neues und säet nicht unter die Hecken. Ein merkwürdiges Wort. Was das bedeutet, das wissen wir recht gut. Wer auf neues Land kommt und wollte da gleich neuen Weizen hineinsäen in den Busch, der wird nicht viel ernten. Da gilt es, dass man ausrodet, dass man alles wegschafft, alle Bäume umhaut oder doch so viel Luft schafft zwischen den Bäumen, dass etwas aufgehen kann. Das ist ein Bild der Bekehrung. Der Mensch muss erst bekehrt werden, ein neues Herz bekommen. Und in dieses neue Herz kann man hineintun den Samen zu den guten Werken. Dann lesen wir im 1. Korintherbrief, im 13. Kapitel, der 3. Vers. Und wenn ich alle meine Habe den Armen gäbe und ließe meinen Leib brennen und hätte der Liebe nicht, so wär's mir nichts nütze. Eine besonders merkwürdige Stelle für unsere Thesis. Nicht sowohl auf die Werke kommt es an, als vielmehr auf die Liebe, mit der man sie vollbringt. Wenn ich auch gar nichts tun könnte, wenn ich blutarm wäre, so kann ich doch vor Gott reich sein an guten Werken, wenn nämlich meine Liebe mich drängt zu dem Wunsch: Ach, könnte ich doch Gutes tun an allen Menschen. Da sieht Gott den Willen für ein gutes Werk an. Auf die Liebe kommt es an, nicht auf die äußeren Werke. Paulus war vor seiner Bekehrung im Gesetz unsträflich. Es konnte ihm kein Mensch etwas nachsagen. Und doch sagte er hätte es alles für Kot gehalten. Während er seine wirklich guten Werke nicht für Kot gehalten hat, sondern sagt, dass die wirklich guten Werke einen großen Gnadenlohn bekommen. Römer Kapitel 14, Vers 23. Was nicht aus dem Glauben geht, das ist Sünde. Dieses große Wort: Wenn einer seinen Leib brennen ließe, wenn er es nicht aus Liebe täte, also aus dem Glauben, denn die Liebe kommt erst durch den Glauben ins Herz, so wäre es ihm doch nichts nütze. Wie blind muss der sein, der die Menschen will fromm machen damit, dass er recht in sie dringt, sie sollen gute Werke tun. Nein, erst fromm werden, dann gute Werke. Aber auch gläubige Prediger können unversehens da hineingeraten, dass sie diese gräuliche Vermischung des Gesetzes und des Evangeliums begehen, weniger in der Predigt, aber in der Privatseelsorge oder in der Kirchenzucht. Da versehen es viele Prediger und Gemeinden, Da haben sie einen Trunkenbold vor sich und strafen ihn. Da spricht er: Nun ja, das tut mir leid. Denn diese Leute sind gewöhnlich solche Menschen, die gleich Ja sagen, aber ein unerfahrener Prediger kann sich leicht täuschen. Der Trinker wird vielleicht suspendiert 3 Monate lang. Es wird auf ihn Acht gegeben. Und nun bringt einer die gute Nachricht: Ja, der hat die ganze Zeit nicht mehr in seiner Sünde gelebt. Da denkt ein solcher Prediger: Nun, der ist bekehrt. Aber er ist doch ein ganz gottloser Mensch. Da nehmen sie sich um Gottes Willen in Acht und lassen sie sich nicht so leicht täuschen. So ist es auch, wenn einer ein Flucher war. Der wird vorgenommen und eine ganze Zeit lang flucht er nicht mehr. Oder ein fauler Kirchgänger ist gewiss kein Christ. Wenn er vorgenommen wird, so kommt er vielleicht die nächste Zeit in die Kirche. Aber ist er deswegen nun ein Christ? Nein, darum ist er noch lange kein guter Mann. Das kann auch ein gottloser Mensch. Den muss man zum Bewusstsein bringen. So lebt kein Christ. Ein solcher kann unmöglich in der Gnade stehen. Da muss man arbeiten, dass er ein neuer Mensch wird. Wenn der Prediger nicht an ihm arbeitet, so vernachlässigt er seine Seele. So ist es auch mit trägen Abendmahlsgängern. Da werden sie gestraft und dann gehen sie wieder zum Sakrament. Wenn ein Prediger damit zufrieden ist, so hat er schändlich Gesetz und Evangelium vermischt. Ebenso verhält es sich mit den Geizigen. Wenn eine Gemeinde so geizig ist, dass sie keine Kollekte erheben will, oder sie gibt dem Prediger sein Gehalt nicht, da muss er nicht denken: Ich will ihnen einmal eine scharfe Predigt halten, dass sie sollen die Taschen öffnen. Denn das ist gar nichts, wenn die Taschen durch das Gesetz geöffnet werden. Er muss so predigen, dass sie aus ihrem Schlaf und Tod aufwachen. Wer das nicht tut, der handelt gegen unsere 16. These. Zu der oben zitierten Stelle aus Johannes Kapitel 3, Vers 3 schreibt Luther: Daher ist das unsere Lehre, dass aller Menschen Werke nicht sein und vergeblich getan werden, wenn man nicht zuvor neu geboren ist. Manche falsche orthodoxe Prediger denken: Ach, das ist lauter Pietismus. Nein, das ist Christianismus. Und darum heißen wir es auch das vornehmste Stück, davon die Leute sollen unterrichtet werden, wie sie müssen erstlich neu geboren werden, dass man also zum Ersten sage, dass sie alle tot seien, und was noch von Leben, Orden, Fasten und anderen sein mag, dass es nichts helfe zu erlangen Vergebung der Sünden, bis dass sie wiedergeboren und neue Menschen werden. Bedenken Sie, dass Sie da eine herrliche Waffe bekommen, wenn Sie daran denken. Ihr müsst von neuem geboren werden, ehe ihr daran denken könnt, gute Werke zu tun, sonst ist alles Schein. Tun Sie das nicht, sagen Sie das nicht, so sammeln Sie im besten Falle eine Gemeinde von gesetzlichen Pharisäern. Was aber solches für eine Geburt sein müsse, das wollen wir hören. Es steht aber darauf, dass Christus zweimal schwört, spricht: Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, es sei denn, dass jemand von neuem geboren werde, und so weiter, als sollte er sagen: Gedenk nicht, Nikodemus, darum, dass du ein ehrlicher, frommer Mann bist, darum seist du selig. Denn es ist wahr, man soll ehrlich und züchtig und seliglich leben in dieser Welt. Denn wo du es nicht tust, so ist es Meister Hans, der Henker, hier mit dem Schwert und Strich und verbeut dir. Dass du es nicht mehr tust, sprich. Willst du nicht, so musst du. Wenn du es aber dahin willst deuten, dass du das Himmelreich dadurch ersehen willst, so ist's nichts mit demselben guten Werken. Denn dieselbigen Werke, dieselbige Frömmigkeit, gib nur das zeitliche Leben, oder bewahr dich, dass du nicht erwürgt werdest, oder sonst von Haus und Hof, Weib und Kindern verwaiset werdest, noch an Galgen gehängt. Also, bist du ein Bürger zu Jerusalem, so hast du das Leben, Ehre und Herrlichkeit durch diese Ehrbarkeit. Aber was das Himmelreich anbelangt, die Kirche und das Reich Christi, da gedenke, dass du ein neuer Mensch werden mögest und halte dich nicht anders, denn als ein Kind, welches nicht allein noch nicht ein wenig Werk tun kann, sondern es hat auch noch nicht sein Wesen oder Leben. Das sind der Christen Predigten. Die christliche Lehre unterrichtet uns also, dass wir erstlich müssen andere Leute werden, das ist, neu geboren werden. Wie geschieht aber das? Durch den Heiligen Geist und durchs Wasser. Wenn ich denn neu geboren bin, fromm und gottesfürchtig worden, so gehe ich hin, und was ich in der neuen Geburt tue, das ist gut. Adam, wenn er in der Unschuld und in dem Stande, darinnen er geschaffen war, geblieben wäre, so wäre er hingegangen und hätte getan, was er nur gewollt hätte, als irgends Schnurlen gefischt, Rotkehlchen gefangen oder Bäume gepflanzt. Das wären eitel gute Werke, heilige Werke gewesen und keine Sünde. Und Eva hätte die Kinder gesäugt, sie gewischt. Das wären eitel köstliche, gute Werke gewesen. Denn die Person war gut, rechtschaffen, rein und heilig geschaffen. Darum waren auch alle Werke gut, sie esse oder trinke, so war's alles recht. In der neuen Geburt ist alles Gottes Werk. Wenn ich es mir gut schmecken lasse, wenn ich esse und schlafe, das ist auch ein gutes Werk, nicht etwa bloß das, wobei ich mich tüchtig quäle. Ja, wenn ich mich als ein Gesetzesknecht quäle, so ist das lauter Martyrium für die Hölle. Ein Christ hat den rechten Sinn, und da gefällt Gott alles wohl. Denn aus einer guten Quelle quillt nur gutes, süßes Wasser. Aber nachdem nun der Mensch in die Sünde geraten, tut er nach dem Fall nichts Gutes, sondern sündigt in allen seinen Werken, auch wenn er betet. Denn er tut's wie ein Sünder. Alles, was er tut, ist nicht recht, auch wenn er fastet, betet, ein gestreng Leben führt, als ein Karthäuser, ein Mönchskleid anträgt, geht barfuß. Denn solches ist alles sündlich darum, dass die Person böse ist und nicht wieder neu geboren, und hilft sie alles nichts, was sie tut. Wenn einer in einem Kloster war und er kam dann zum Glauben, so war alles wieder gut, auch seine Mönchskutte. Denn er tat nun alles in der rechten Gesinnung. Er dachte, Gott will es so haben, das ist mein Beruf, darum tue ich es auch. Derhalben spricht Christus zu Nikodemus: Ich bin kommen, dass ich eine andere Lehre predige, nämlich, wie ihr neu geboren werden müsstet, dass ihr gut werdet. Solche Predigt ist zuvor in der Heiligen Schrift auch begriffen und beschrieben, aber ihr leset's nicht. Und ob ihr's schon leset, so versteht ihr's doch nicht, nämlich, dass, ehe man gute Werke tue, so müsse man neu geboren sein. Denn aus Sündern werden eitel Sünder gezeugt, die Person ist da verderbt. Auch das Alte Testament ist voll davon, dass der Mensch ein neues Herz haben, einen neuen Geist bekommen, sein Herz beschneiden muss. Der Herr Christus sagt in Matthäus im 7. Kapitel: Wo der Baum böse ist, da trägt er keine guten Früchte. Disteln tragen nicht Feigen, noch Dornen Trauben. Christus will uns von Grund aus fromm machen. Hören Sie nun noch ein Zeugnis von Luther aus seiner Predigt von der Freiheit eines Christenmenschen vom Jahre 1520. Es ist das die Schrift, die Luther dem Papst dediziert hat. Er steckt dem Papst da ein Licht auf und sagt ihm so furchtbar die Wahrheit, dass man sich wundert, wie er so reden konnte. Luther kannte eben die Menschenfurcht nicht. Er fürchtete sich vor keinem Teufel, geschweige denn vor Menschen. Als es unter anderem auf der Wartburg einmal fürchterlich rumorte, wie wenn 100.000 Fässer die Treppe hinunterkollerten, da sagte er: Was ist denn los? Ach, bist du es? Nun, wenn ich das gewusst hätte, dann wäre ich nicht erst hinausgegangen. Luther wusste, der Teufel ist ein hochmütiger Geist. Der kann nichts weniger leiden, als wenn man ihn verachtet. Er hat ihn auch verachtet. Ein anderer wäre des Todes erschrocken und hätte voller Angst gedacht, das ist der Teufel. Luther schreibt also: Gute, fromme Werke machen nimmermehr einen guten, frommen Mann, sondern ein guter, frommer Mann macht gute, fromme Werke. Böse Werke machen nimmermehr einen bösen Mann, sondern ein böser Mann macht böse Werke. Also, dass alle Wege die Person zuvor muss gut und fromm sein vor allen guten Werken, und gute Werke folgen und ausgehen von der frommen, guten Person. Gleich wie Christus sagt in Matthäus Kapitel 7, Vers 18: Ein böser Baum trägt keine guten Früchte. Ein guter Baum trägt keine bösen Früchte. Nun ist's offenbar, dass die Früchte tragen nicht den Baum, so wachsen auch die Bäume nicht aus den Früchten, sondern wiederum, die Bäume tragen die Frucht und die Früchte wachsen auf den Bäumen. Wie nun die Bäume müssen eher sein denn die Früchte, und die Früchte machen nicht die Bäume, weder gut noch böse, sondern die Bäume machen die Früchte. Also muss der Mensch in der Person zuvor fromm oder böse sein, ehe er gute oder böse Werke tut. Und seine Werke machen ihn nicht gut oder böse, sondern er macht gute oder böse Werke. Desgleichen sehen wir in allen Handwerken. Ein gutes oder böses Haus macht keinen guten oder bösen Zimmermann, sondern ein guter oder böser Zimmermann macht ein böses oder gutes Haus. Kein Werk macht einen Meister, danach das Werk ist, sondern wie der Meister ist, danach ist sein Werk auch. Also sind die Werke des Menschen auch, wie es mit ihm steht im Glauben oder Unglauben, danach sind seine Werke gut oder böse. Und nicht wiederum, wie seine Werke stehen, danach sei er fromm oder gläubig. Die Werke, gleich wie sie nicht gläubig machen, so machen sie auch nicht fromm. Aber der Glaube, gleich wie er fromm macht, so macht er auch gute Werke. Das sind Sachen, die verstehen wir ganz leicht. Aber durch welche schweren Kämpfe hat Luther erst hindurchgemusst, ehe er dieses Lied hat singen können? Es ist zu verwundern, dass er schon im Jahre 1520 das Verhältnis der Werke zum Glauben so schildern konnte.